Okay, einen wunderschönen guten Morgen auch von mir und herzlich willkommen im zweiten Teil unserer Predigtserie, die da heißt, ich will ja glauben, aber wir würden jetzt von uns vielleicht nicht unbedingt sagen, dass wir abergläubisch sind, aber uns fallen doch manchmal eine Menge Abers ein, die wir Gott so vor die Nase halten und sagen, Gott, was soll das eigentlich? Gott, ich verstehe dich nicht. Gott, ich begreife nicht, wie du das so tun konntest, wie du es getan hast. Und mit diesen Zweifeln und mit diesen Fragen wollen wir uns in dieser Predigtserie ganz besonders beschäftigen. Und ich bin so dankbar für das Feedback, was ich schon von vielen von euch bekommen habe, auch teilweise schriftlich, dass sie sagen, danke, dass wir uns in dieser Gemeinde auch mit solchen Fragen beschäftigen. Und ich finde es auch unglaublich wichtig und deswegen wollen wir damit weitermachen. Wir haben letzte Woche schon festgestellt, dass wir unterscheiden müssen zwischen dem, was über Gott gesagt wird, und zwischen dem, was Gott über sich selbst sagt. Ich möchte es nochmal anders formulieren. Wenn du Gott schon ablehnen möchtest, dann lehne ihn doch bitte wegen dem ab, der er ist. Und nicht wegen irgendwelcher Gerüchte. Wenn du zu Gott Nein sagen möchtest, dann sag ihm wenigstens aus den richtigen Gründen Nein. Dann sag Nein, weil du verstanden hast, wer er ist. Aber glaub nicht irgendwelchen Lügen. Heute Morgen lautet unser Thema, ich will ja glauben, aber Gott verlangt viel zu viel. Könnt ihr euch irgendwie vorstellen, was damit gemeint sein könnte? Das ist immer so, finde ich, ganz stark eine von den Aussagen, die man hört. Ja, ich würde ja auch glauben, aber es ist viel zu schwierig. Meine Güte, mein Leben geht ja baden. Da darf ich ja nichts mehr und muss dafür ganz viel. Was soll das? Da habe ich keinen Bock drauf. Da habe ich keine Lust drauf. Und dann hält man mir das Buch der Bibel vor die Nase und sagt, hallo, das alles bist du übergeschnappt. Und ich meine, wenn wir da so reingucken, dann sehen wir auch hier, drittes Buch Mose, ein ganzes Buch voller Gesetze und voller Regeln. Im fünften Buch Mose wird es nochmal wiederholt und nochmal ergänzt. Die Propheten erinnern ständig dran. Und Jesus kommt und sagt auch noch, hey, ich habe nicht vor, das Gesetz abzuschaffen, sondern es zu erfüllen. Ja, was auch immer das bedeutet, das hört sich irgendwie nicht gut an. Mir wäre lieber, er hätte gesagt, ich schaff's ab. Was ist los? Ich gehe mal als allererstes auf dieses Argument ein, dass wir die Bibel anschauen und sagen, ein Buch voller Gesetze, wie soll ich das persönlich alles einhalten? Da möchte ich nur mal daran erinnern, dass das überhaupt kein persönliches Lebensregelbuch ist. Was wir da im Alten Testament finden, ist das Gesetz für eine Nation. Ja? Und es ist schon verständlich, dass man da ein paar mehr Regeln braucht, als du die in deiner Familie vielleicht brauchst oder als du die für dich persönlich brauchst. Ja? Das ist für mich immer noch mal ganz wichtig. Du kannst dich nicht hinstellen und sagen, boah, das ist mir zu viel. Weil so ist es gar nicht gemeint. Das soll die ganze Gemeinschaft regeln, eine ganze Volksgemeinschaft soll das irgendwie klären. Wenn du unser Grundgesetz in die Hand nimmst, dann wirst du sehen, dass es auch nicht gerade kurz ist. Und wenn du dann noch die ganzen zusätzlichen Gesetzbücher, die es dann gibt, die alles erklären, was da drin steht, in die Hand nimmst, dann wirst du sagen, Halleluja, Deutschland, irgendwie, es gibt fast kaum einen Fall, der nicht geregelt ist. Okay? Also das mal als allererstes. Das ist nicht ein irgendwie Lebensbuch, ein Regelbuch für dein persönliches Leben, was du da im Alten Testament findest. Das ist mir so wichtig, dass du das erstmal verstehst. Das mal zum einen. Dazu sage ich später noch mehr, wie das mit den Gesetzen und den Geboten ist und so weiter. Aber dann sind ja auch viele Leute so drauf, dass sie sagen, naja, wenn ich mir überlege, wo das Leben tobt, wenn ich mir überlege, wo man die besten Abenteuer findet, wo man die besten Feste feiert, die beste Musik spielt und am meisten Spaß zusammen hat. Ich weiß nicht, wie viele Leute da draußen sagen würden, die Kirche. Auf jeden Fall. Mir fällt gar nichts anderes ein. Das ist das erste Wort, das mir kommt, wenn du von Abenteuern redest, von Freude, von echtem Leben. Mir fällt nur die Kirche ein, mir fallen nur die Christen ein. Nein, irgendwie ist das nicht so. Und da ist etwas grundsätzlich schiefgelaufen. Denn Jesus sagt, ich bin gekommen, um das Leben zu schenken und das Leben in Fülle. Irgendwas ist unterwegs passiert. Irgendwas ist unterwegs schiefgegangen. Irgendwas stimmt da nicht. Kennt ihr das auch? Früher, als ich noch ein Teenager war, da hatte ich panische Angst, dass sich mal jemand aus meiner Klasse in meine Kirche verirrt. Bitte, Herr, lass das nie passieren. Ja. Lass es nie passieren. Schick sie irgendwo hin, wo es cool ist und wo ich dich auch erleben kann. Aber bitte nicht zu uns in die Kirche. Ich kann mich nie wieder sehen lassen in meinem Fußballverein und mit und so weiter. Ja. Das funktioniert nicht. Und ich habe echt als Kind, als Jugendlicher auch darunter gelitten, immer wieder die beste Botschaft der Welt, hat man gesagt. Und ich dachte, ach komm, aber warum präsentiert er sie so langweilig? Warum ist die Musik so schlecht? Warum haben wir so wenig Spaß? Was ist los? Ich bin froh, dass ich dann auch erleben durfte, wie sich das verändert hat, wie sich unsere Gemeinde verändert hat, wie ich in der Jugendkirche was ganz anderes erlebt habe und so weiter. Ich bin froh, dass wir, glaube ich, als Gemeinde heute schon ein bisschen anders drauf sind. Aber solche Leute verbinden, solche Dinge verbinden Menschen mit der Kirche. Kirche ist nicht der Ort, wo es Leben ist. Kirche ist der Ort, wo man dem mit so einer riesigen Spritze das Leben raussaugt. Ich glaube nur, dieses Bild, an diesem Bild ist nicht Jesus schuld, an diesem Bild ist der Mensch schuld. Wenn man die Kirchengeschichte studiert, ich tue das gerade mal wieder, ich glaube, es gibt beinahe nichts Wichtigeres, weil es gibt nichts, was es nicht schon mal gab. Dann sehen wir ganz deutlich, du hast die Bücher des Neuen Testaments, ja, die so im ersten Jahrhundert abgeschlossen waren. Also die Offenbarung lag vermutlich 95 nach Christus dann auch vor, das letzte Buch der Bibel, auch das älteste, das jüngste Buch der Bibel sozusagen. Und dann werden kurze Zeit später auch noch Bücher, Briefe und so weiter geschrieben. Man spricht von den apostolischen Vätern, man spricht von verschiedenen anderen Büchern, von den Apologeten und so weiter. Das brauchst du dir nicht merken. Aber was klar ist, dass wir sofort nach der neutestamentlichen Zeit plötzlich einen ganz anderen Ton finden. Plötzlich geht es nur noch um Regeln. Plötzlich wird der christliche Glaube total feindlich gegenüber dem Körper und gegenüber Genuss und gegenüber allen möglichen Dinge. Maria wird schon am Anfang der Kirchengeschichte bis in alle Himmel gehoben als die Jungfrau, die jetzt körperlich nie einen Mann und so weiter. Das ist ja was Besseres, gibt es ja gar nicht. Da kommt nicht mal irgendein Mann dran. Das wird so überhöht. Und dann, ich habe so ein Buch, das heißt Hirt des Hermas, da diskutiert der Typ ganz ehrlich, ob man nach der Taufe, wie ist das, wenn man dann nochmal sündigt? Wenn man nochmal etwas tut, was Gott nicht gefällt? Kann man dann nochmal gerettet werden? Kann Gott einem das vergeben oder nicht? Und er kommt zu dem Entschluss, ja, einmal geht noch. Nach der Taufe einmal und ich sage so, wow, einer geht noch, ist echt klasse. Aber ich hätte ein Problem. Ich bin raus. Bei mir waren es schon mehr als einmal und ich will dir ja nicht zu nahe treten, aber ich fürchte bei dir auch. Du merkst, wie sich da etwas tut und dann dringt dieses ganze griechische Denken noch rein. Total körperfeindlich, die Seele muss erlöst werden vom Körper und das wird wirklich christliche Lehre und bis heute ist es so. Jonathan Paul, einer der Mitgründer auch von der Pfingstgemeinden, hatte ein Riesenproblem in seiner Ehe, weil seine Frau war so fromm, dass sie keinen Sex mit ihm haben wollte. Und er hat darunter gelitten und die dachte noch, sie ist geistlich und christlich. Ich finde es schrecklich, dass Menschen sowas erleben mussten. Und was ist da schiefgelaufen? Da ist etwas eingedrungen, was überhaupt nicht göttlich war. Und was ist da eingedrungen? Der faule Kern und der heißt Religion. Und darum wird es heute ganz stark gehen. Weißt du, Religion sagt Regeln und Religion sagt, ey, nicht zu viel genießen, Vorsicht, Obacht, aufpassen. Weißt, jetzt wird's ernst. Ne? So ist Religion drauf. Religion erfindet Regeln, mehr als Gott. Und statt Im Gegensatz dazu haben wir es mit einer Beziehung zu tun im Glauben, eine Beziehung zu Jesus Christus. Und da besteht ein riesiger Unterschied drin. Wisst ihr, was der grundlegende Unterschied ist zwischen Religion und einer Beziehung? Religion konzentriert sich auf das Äußere und nicht auf das Innere. Die will das Äußere verändern, ohne dass Menschen sich im Inneren verändern. Das ist abgefahren und total dumm. Aber trotzdem ist es das, was Religion tut. Ich habe keinen Pointer hier. Ihr müsst mir mal die Präsentation anschalten. Der erste Vers, den ich heute mit euch teilen möchte, hier sehen wir diesen faulen Kern von Religion. Matthäus 23, 25 bis 26. Wehe euch! Aufpassen! Das ist eine Drohung. Ihr Schriftgelehrten und Pharisäer, ihr Heuchler. So, jetzt wisst ihr gleich mal Bescheid, was Jesus von Religion hält. Ihr reinigt das Äußere eurer Becher und Schüsseln. Ihr guckt, ja, alles muss sauber sein, damit ihr nicht irgendwie religiös unrein werdet. Ihr Inhalt aber zeugt von eurer Raubgier und Maßlosigkeit. Verstehst du, die meinten wirkliche Schüssel und Becher. Und Jesus meinte, der Becher, der du selbst bist, sagt, ihr macht eure Schüsseln und eure Essschüsseln und eure Essteller macht ihr sauber, aber der Becher, der ihr selbst seid, der ist dreckig und kaputt wie sonst was. Da ist Raubgier und Maßlosigkeit drin. Du verblendeter Pharisäer, sorg zuerst dafür, dass der Inhalt des Bechers rein ist, dann wird auch das Äußere rein sein. Religion sagt, konzentriere dich auf das Äußere. Jesus sagt, mich interessiert dein Herz, der Sitz deiner Persönlichkeit, dein Persönlichkeitszentrum, da will ich ran, da will ich ran. Ich gebe mich nicht zufrieden mit den Äußerlichkeiten, die du hast. Und by the way, möchte ich mal sagen, wir müssen genau bei den Äußerlichkeiten immer aufpassen. Es ist egal, ob wir sagen, es sind gesetzliche Äußerlichkeiten, wie lang darf das Kleid sein und welche Frisur ist für Frauen und Männer erlaubt und so weiter und so fort. Und wie darfst du zwei Gläser Wein trinken oder drei und diese Sachen. Hey, das ist die eine Seite, aber das andere ist auch, das Moderne ist genauso. Wenn wir äußerlich auf die modernen Äußerlichkeiten achten, auf die schöne Musik und auf den Style und so weiter und unser Herz nicht dabei ist, dann ist es genauso religiös und nichts wert. Und ihr Lieben, das erlebe ich auch bei vielen von diesen Mega-Churches, viele von diesen flachen Kirchen, wo wirklich für mich kaum noch Glaube drin ist, wo irgendwie auch alles geht und so weiter, aber Hauptsache äußerlich sind wir cool und nahe dran an der Gesellschaft. Das ist genauso religiös. Das ist beides nicht das, was Gott sich vorstellt. So, Religion, will ich nochmal sagen, ist nichts Göttliches. Jesus ist nicht der Erfinder einer Religion. Jesus ist kein Religionsstifter. Das sagen Menschen, er würde wütend werden, wenn du ihm das sagen würdest. Er würde das nicht unterschreiben. Es sind Menschen, die versuchen, den Graben zwischen sich und Gott durch eigene Leistungen, durch persönliche Anstrengungen zu überwinden. Gott schickt seinen Sohn. Und er wurde dieser Weg über diesen Graben. Er hat dich über diesen Graben tragen wollen. Ein Riesenunterschied. Es sind Menschen, die ausschließlich auf Gebote und Verbote, Do's and Don'ts, sich konzentrieren. Gott sucht eine Beziehung. Ein Riesenunterschied. Gott gab Gebote, die unserer Freiheit dienen sollten. Und Menschen erfanden dann noch unendlich viele Regeln außenrum, um diese Gebote, die Gott geschenkt hat. Ist euch das aufgefallen, wie viele Dinge in den Gemeinden als Regeln weitergegeben werden, die überhaupt nicht in der Bibel stehen? Mit welchem Recht tun wir das eigentlich? Was stimmt da eigentlich nicht in uns? Guck mal, als das Volk Israel aus der Gefangenschaft in Babylon zurückkam in ihr Land, da haben sie ganz stark auf ihre Identität geachtet und haben wieder ganz stark das Gesetz betont und warum sich Israel von den anderen Völkern unterscheidet und so weiter. Aber letztlich hat genau diese Bewegung am Ende dazu geführt, die war am Anfang gut und am Ende ist etwas draus geworden, dass sie sehr eng wurden. Weißt du, die haben dann immer gesagt, wir bauen einen Zaun noch um die Gebote des Alten Testaments, um die Tora herum, um die fünf Bücher Mose. Das heißt, noch mehr Gebote, damit wir gar nicht erst in die Nähe kommen, die Gebote Gottes zu verletzen. Ja? Deswegen brauchen wir noch fünf andere, damit wir immer ganz weit weg sind von dem, was da passieren könnte. Und dann tun Christen sowas auch. Wir sagen dann, hey, trink keinen Alkohol. Christen trinken keinen Alkohol. Das sagen ganze Denominationen in den USA bis heute. Steht nirgendwo in der Bibel. Was steht in der Bibel? Sowas wie schieß dich nicht weg, auf jeden Fall. Mach das nicht zu dem Einzigen, an dem du dich noch freuen kannst, auf jeden Fall. Aber wir machen ein Gesetz drauf und sagen, am besten gar nicht. weil wir Angst haben, das eigentliche, die eigentliche gute Idee von Gott zu verletzen, dass wir nämlich uns abschießen, dass wir in eine Gesellschaft geraten von Leuten, die kaputt sind und so weiter. Das ist eigentlich der Gedanke Gottes und wir machen eine Regel daraus, fertig, und haben einen Zaun drum gemacht. Weißt du, und Menschen denken dabei immer, das ist Gottes Idee. Das sind Gottes Gedanken und Gebote und seine Gesetze und die sind gut. Das ist unsere Freiheit, die wir hier finden. Das ist eine riesige Welt. Und weißt du, die Pharisäer und auch wir Menschen heute, wir denken, wir bauen einen Zaun außenrum. In Wirklichkeit machen wir innen einen Zaun rein. Und diese Freiheit wird so klein, dass sie nicht mehr als Freiheit wahrgenommen werden kann. Das ist, was eigentlich passiert. Du denkst, du baust einen Zaun um Gottes Gebote. In Wirklichkeit hast du hier einen Zaun innerhalb. Hast du Menschen innerhalb der Gebote Gottes nochmal eingesperrt. Das ist, was in Wirklichkeit passiert. Und ich meine, das hat wirklich abgefahrene Züge angenommen in Israel. Die haben 600 Gebote zusätzlich zu den Geboten Gottes noch erfunden. Allein für den Sabbat, diesen heiligen Tag Gottes, da gab es über 40, manche sagen sogar 60 Gebote, was man da alles nicht tun durfte. Ja, der Schneider durfte nicht mal eine Nadel in seiner Tasche tragen, weil er könnte ja dann plötzlich, wenn er irgendwo ein kaputtes Kleid sieht, die Nadel raus und dann aus Versehen arbeiten, anfangen und das Gebot verletzen. Ja? Also durftest du schon mal nicht mal irgendwas, womit du arbeiten konntest, mit dir rumtragen. Wie krass, ja? Wie krass. Und ich möchte noch mal sagen, weißt du, Religion, die schafft Hunderte und Tausende von Gebote und Regeln. Weißt du, was Jesus gemacht hat? Er hat seine Gebote auf ein Gebot, auf ein doppeltes Gebot konzentriert. Und er sagt zu den Menschen, als sie ihn fragen, was ist das wichtigste Gebot, sagt er, liebe Gott, das ist das erste, und dann liebe deinen Nächsten wie dich selbst, das ist das zweite. Diese beiden fassen das gesamte Gesetz zusammen. Hey, Religion bringt Tausende von Geboten, Jesus macht alles einfacher und bricht es runter auf zwei. Erst Gott und dann dein Nächster. Abgefahren, oder? Und ganz wichtig, Religion ist auch deswegen überhaupt nichts Göttliches, weil es immer zu Heuchelei führt. Immer zu Heuchelei. Ich könnte so viele Geschichten erzählen von Menschen, die behauptet haben, total fromm zu leben. Ich kenne diese Menschen, die darauf gezeigt haben, hey, das Kleid muss länger sein und die Bluse nicht so eng und so weiter. Und die haben zu Hause so richtig schön ihre Pornosammlung gehabt, irgendwie im Schrank oder so, versteckt von der Frau und den Kindern oder irgendwas. Hey, Religion führt ganz oft zu Heuchelei, weil wir da Dinge aufbauen, die keiner wirklich erfüllen kann. Es war schon bei den Pharisäern so, die hatten zum Beispiel, hatten sie ein Gebot, ja, das besagte, du darfst nicht reisen am Sabbat. Es wäre Arbeit, weil du bewegst dich und so weiter. Ne? Aber eine Ausnahme gab es, auf einem Schiff darfst du fahren, denn da bewegst du dich ja nicht, da bewegt man dich ja. Und dann haben die Pharisäer am Ende Wasserschläuche genommen, haben sie auf den Esel gepackt, haben sich draufgesetzt und gesagt, ja, ist ja wie eine Schiffsreise und haben trotzdem ihre Handelsreisen unternommen. Hey, das ist, was Religion macht. Das neigt zur Heuchelei. Und ich sage nochmal, gebe nochmal einen Vers weiter, der ist ein bisschen länger, was Jesus über die Pharisäer sagt. Die Schriftgelehrten und Pharisäer sind dazu eingesetzt, euch das Gesetz von Mose auszulegen. Richtet euch nach ihren Worten und tut alles, was sie euch sagen. Viele Ausleger glauben, dass Jesus hier ironisch spricht. Ja, tu alles, was sie sagen, nach dem Motto, bring dich gleich selber ins Grab. Nehmt euch aber kein Beispiel an ihren Taten. Denn sie halten selbst nicht ein, was sie von den anderen verlangen. Sie denken sich schwere, fast unerträgliche Forderungen aus und bürden sie den Menschen auf. Doch sie selbst rühren keinen Finger, um diese Lasten zu tragen. Gibt zum Beispiel, also wenn ich bedenke, zum Beispiel sowas, was die katholische Kirche macht, ich will nicht gegen die katholische Kirche reden, aber ich meine, an dieser Stelle erkennt man etwas von dieser Heuchelei. Ja? Die Priester dürfen nicht heiraten, richtig? Aber die Kirche finanziert ganz offiziell Konkubinen der Priester, schon immer. Also das gibt es nicht, die haben keine Frauen, aber zum Teil werden ihre Frauen, die es eben doch gibt, mit denen sie halt nicht verheiratet sind, trotzdem finanziert und versorgt von der Kirche. Ihr versteht, was ich meine. Weil wir etwas getan haben, was eigentlich nicht göttlich ist, und dann werden wir irgendwann komisch. Das ist, was Religion ist. Religion ist überhaupt nichts Göttliches. Und deswegen möchte ich dir heute Morgen sagen, Jesus ist nicht schuld an diesem Bild, was wir über Kirche und Gemeinde haben. Wir sind's. Ich will nicht auf andere zeigen, wir sind's. Das Gleiche, was ich gerade beschrieben habe, ist bei uns auch da. Ist bei uns da. Jesus bringt uns keine Religion, sondern eine Beziehung. Wir haben da nochmal einen längeren Bibelvers, den ich dann, Bibelstelle, die ich dann noch im Einzelnen ein bisschen anschauen werde. Römer 3 ist das, Verse 20 bis 24. Denn kein Mensch wird jemals vor Gott bestehen, indem er die Gebote erfüllt. Das Gesetz zeigt uns vielmehr unsere Sünden auf. Jetzt aber hat uns Gott gezeigt, wie wir vor ihm bestehen können, nämlich unabhängig vom Gesetz. Das ist schon im Gesetz und bei den Propheten, also Altes Testament, bezeugt. Gott spricht jeden von seiner Schuld frei und nimmt jeden an, der Jesus Christus glaubt. Nur diese Gerechtigkeit lässt Gott gelten, denn darin sind die Menschen gleich. Alle sind schuldig geworden und spiegeln nicht mehr die Herrlichkeit wider, die Gott dem Menschen ursprünglich verliehen hat. Aber was sich keiner verdienen kann, schenkt Gott in seiner Güte. Er nimmt uns an, weil Jesus Christus uns erlöst hat. Punkt Nummer 1. Du kannst dir Gottes Annahme nicht verdienen. Denn kein Mensch wird jemals vor Gott bestehen, indem er die Gebote erfüllt hat. Wer von euch ist ein Mensch? Okay, dieser Bibelvers meint dich, du bist ein Mensch. Und wer von euch hat mit diesem jemals zu tun, wer lebt in der Zeit und ist an Zeit gebunden? Also ihr alle, das habt ihr auch nicht gewusst, ne? Aber du kannst die Uhr ignorieren, aber sie gilt auch für dich. Ja? Du kannst sagen, mir ist egal, ob heute Donnerstag oder Freitag ist, aber oder ob heute Sonntag oder Montag ist, aber deinem Chef ist es nicht egal. Du lebst in der Zeit. Kein Mensch und jemals, das trifft dich, kann vor Gott bestehen, indem er die Gebote erfüllt. Religion will Gott durch Leistung zufriedenstellen. Tue Gutes, tu nichts Böses. Weißt du, Religion will immer Knöpfe drücken. Das ist, was sie tut. Ich gehe zur Kirche, ich spende sogar, ich lebe anständig. Mann, ich lese sogar die Bibel und ich bete. Wow! Das beeindruckt Gott überhaupt nicht. Der Glaube, die Beziehung mit Jesus ist so gedacht, dass diese Dinge aus einer Beziehung heraus entstehen, dass du diese Dinge tust aus Liebe und nicht irgendwie als religiöse Leistung, um Gott zufriedenzustellen oder die anderen in deiner Kirche zufriedenzustellen. Darum geht es oft viel mehr. Wir wollen oft uns viel mehr gegenseitig beeindrucken und zeigen, wie christlich wir sind, als dass wir Gott wirklich dabei im Blick hätten. Wir schielen immer so mit einem Auge auf Menschen. Was denken die gerade von mir? Und Religion tut diese Dinge, die ich gerade alle genannt habe, ohne wirklich eine Beziehung mit Jesus haben zu wollen. Das ist Religion. Religion tut äußere Dinge, ohne die Beziehung haben zu wollen. Stell dir vor, ich heirate, aber ich komme nicht, sondern ich schicke jemanden, der für mich Ja sagt, beim Standesamt unterschreibt, die Braut küsst, die Torte anschneidet, die Rede des Bräutigams hält und so weiter. Und ich schicke meiner Frau irgendwie ein großes Schreiben und sage, hier, ich habe ein Haus für dich gekauft, ich habe 2 Millionen zur Seite gelegt, ich hoffe, das reicht für die Kinder, bis sie 18 sind, dann schicke ich dir wieder was. Hier ist meine Telefonnummer, wenn du irgendwas von mir willst, du kannst mit meiner Sekretärin telefonieren, sie wird es dann an mich weiterleiten und so weiter. Hey, das ist keine Beziehung. Aber so leben wir mit Jesus. Ganz oft. Und deswegen ist Religion immer nur traurig, wenn sie Gottes Gebote gebrochen hat. Warum? Weißt du, oh, ich bin doch nicht so ein guter Mensch. Ey, ich habe irgendwie jetzt Mist gebaut. Was werden die Menschen jetzt denken, nachdem ich das getan habe? Und der Glaube ist traurig, weil er Gottes Herz gebrochen hat. Religion ist traurig, weil sie Gebote gebrochen hat. Der Glaube ist traurig, weil er Gottes Herz gebrochen hat. Das ist ein Riesenunterschied. Zweitens, du brauchst einen Retter. Das Gesetz soll uns eigentlich nur zeigen, dass wir einen Retter brauchen. Das heißt es hier in Vers 20, das Gesetz zeigt uns vielmehr unsere Sünde auf. Und wir drehen da oft, finde ich, den Sinn von dem Gesetz um. Paulus sagt das hier und auch im Galaterbrief, auch an anderer Stelle, sagt, das Gesetz ist dazu da, dass du checkst, dass du Gott nicht entsprechen kannst, dass du nicht so sein kannst, wie Gott ist. Und wir nehmen das Gesetz in die Hand und sagen, ja, ich habe alles gemacht, Gott, ich zeig dir, wie gut ich bin. Das Gesetz sollte uns zeigen, wie verloren wir sind. Und wir drücken es Gott vor die Nase und sagen, hey Gott, ich bin ein Star. Ich habe zumindest alle äußerlichen Dinge da drin gemacht. Ich war schon 2,5 Jahre, habe ich im Gottesdienst nicht mehr gefehlt. Ja? Da müsste schon eine Lungenentzündung kommen und mich alle mit dem Auto anfahren, dass ich den Gottesdienst verpasse. Und Jesus steht da und sagt, ich würde mich so freuen, wenn du es aus Liebe tun würdest, in den Gottesdienst zu gehen und nicht, um dich irgendwie damit zu brüsten. Okay. Und ich glaube, das ist hier schon ein Problem. Ja? Das Gesetz soll uns zeigen, dass wir Sünder sind. Huh. Was auch immer dieses Wort heißt, oder? Ich bin es nicht. Keiner von uns will es wirklich sein. Auch wenn du mit Menschen sprichst, sag, also ich bin kein schlechter Mensch und diese ganzen Dinge, die man da irgendwie hört. Und es ist dann immer interessant, wie wir uns da selbst belügen und betrügen, wie wir uns wirklich selber hinters Licht führen. Wir würden zum Beispiel eigentlich nie sagen, dass wir noch nie gelogen haben. Das würden wir nicht sagen. Wir sind zu klug dafür, ja. Das fällt auf. Menschen werden merken, dass es nicht die Wahrheit ist. Damit kommen wir nicht durch. Aber wir würden erklären, dass wir gute Gründe hatten, um nicht die Wahrheit zu sagen. Ja, ich hatte keine Wahl. Ich konnte ihm nicht die Wahrheit sagen. Meine Beziehung wäre kaputt gewesen. In Wirklichkeit ist es immer genau andersrum. Und wir behaupten vielleicht auch nicht, dass wir noch nie etwas gestohlen haben. Übrigens klaut laut Statistik jeder Vierte in seiner Firma. 1, 2, 3. Aber wir erklären dann, dass es ja nur Kleinigkeiten waren, die niemand wehtun. Wir sagen, naja, es macht ja jeder letztlich, oder? Und wir finden dann auch Menschen, die haben noch viel mehr gestohlen als wir. Oder wir beschuldigen das System und sagen, ja, die wollen ja, dass man sie betrügt. Die wollen ja, dass man sie verarscht. Das ist doch schon so im System. Manche von uns wissen, dass sie ihren Ehepartnern nicht treu gewesen sind. Andere würden ganz klar sagen, ich habe nie betrogen. Aber ich höre trotzdem Sätze wie, Appetit darf man sich woanders holen, gegessen wird zu Hause. Ein großer Teil, jetzt kommt es, werde ich deutlich, von uns konsumiert Pornos. 70% der Einnahmen vom Zimmerservice in Hotels werden mit dem Pay-TV gemacht in Deutschland. 24% der Smartphone-Nutzer haben Pornos auf ihrem Handy. Fast 100% der Männer haben konsumiert. Ich habe gelesen von einer Statistik, wo sie Männer befragen wollten, die keine Pornos konsumieren. Warum nicht und was diese Männer unterscheidet von den anderen? Sie haben keine gefunden. Abgefahren, ne? Aber auch 30% der Frauen tun das, Tendenz steigend. Wie viele von uns haben schon in ihrer Fantasie ihren Partner betrogen? Ja, das ist jetzt nicht zu große Maßstäbe. Ich sag dir, das ist das, was das Gesetz dir zeigen und sagen will. Du bist nicht gut. Du bist krank. Du brauchst Hilfe. Du brauchst einen Retter. Du kannst dich nicht so, wie du bist, vor Gott hinstellen. Es funktioniert nicht. Weißt du, wir wollen oftmals so leben, wie das schottische Bauern früher getan haben. Weißt du, was sie gemacht haben? Die waren sehr abergläubisch. Die hatten dann ihre Felder und haben auf ihrem Feld eine kleine Ecke für böse Geister reserviert. Sehr, sehr praktisch. Und gesagt, hier, diese Ecke dürft ihr haben, was weiß ich, so 1-2% von ihrem Acker, da darf Unkraut wachsen und da dürft ihr euch austoben, aber der Rest gehört mir. Und ich meine, wir können uns vorstellen, wie gut das funktioniert hat, oder? Wenn Unkraut auf der kleinen Ecke wächst, dann wächst es ruckzuck auf dem ganzen Feld. Da kommt Wind und bäm, wird es über dem ganzen Feld verteilt. Und das ganze Feld ist voller Unkraut. Das ganze Feld muss am Ende von Unkraut befreit werden. Und das ist genau das, was wir ständig versuchen. Keiner von uns würde behaupten, er ist hundertprozentig gut. Aber es ist ja nur ein bisschen, nur eine kleine Ecke. Das Problem ist, die kleine Ecke versaut alles. Das ist die Wahrheit, nicht die religiöse, aber die beziehungsmäßige, die Gott dir durchs Gesetz gerne sagen möchte. Wir sind also alle Sünder. Das ist die Wahrheit. Es bedeutet, dass wir alle an dem Ziel Gottes vorbeigeschossen sind. Es bedeutet, dass wir alle Dinge tun, die unsere Beziehung mit Gott zerstören und auch unsere Beziehung miteinander. Das ist das Gesetz. Es will uns sagen, du brauchst einen Retter, du brauchst Hilfe. Es ist nicht dafür da, dass du sagst, ja, ich schaffe das, ich kriege das hin. Weißt du, ich denke manchmal, das ist wie wenn wir hier versuchen, gegen den besten Schachcomputer dieser Welt zu spielen. Ihr wisst, dass seit ein paar Jahren, 1996 hat das angefangen, hat Kasparov, der die Schachlegende, das erste Mal gegen einen Schachcomputer verloren. Und seitdem sind diese Computer und auch die Software darauf immer besser geworden, sodass es heute nicht mehr möglich ist, dass ein Mensch die besten Computer schlägt. Genauso ist es, wenn du Gott versuchen willst, wenn du versuchen willst, das Gesetz zu befolgen, wirklich. Wenn du versuchst, Gott durch Leistung zufriedenzustellen. Es ist wie wenn du gegen den besten Schachcomputer der Welt spielst. Du wirst niemals gewinnen. Niemals. Das ist einfach ein anderer Standard. Das ist eine andere Realität. Das ist künstliche Intelligenz, die während dem Spiel sämtliche jemals gespielten, bekannten Schachpartien analysiert und guckt, wie sie spielen muss. Du hast keine Chance. Und das ist, was das Gesetz dir sagen will. Du hast keine Chance. Es muss der Großmeister aller Großmeister kommen, Jesus, und diesen Computer platt machen. Dieses Gesetz erfüllen. Deswegen sagt er das Gesetz erfüllen. Er sagt, ich habe alles getan. Darf ich dein Retter sein? Das ist aber nicht religiös. Wo bleiben wir denn da? Was kann ich denn dafür tun? Nix. Aber das tut so weh, dass man als Mensch nichts tun kann. Mein dritter Punkt. Der Glaube an Jesus ist die einzige Möglichkeit, eine Beziehung mit Gott herzustellen. Vers 22, Gott spricht jeden von seiner Schuld frei und nimmt jeden an, der an Jesus Christus glaubt. Ich habe letztes Mal schon gesagt, die einzige Möglichkeit, Gott kennenzulernen, ist, indem du antwortest auf das, was er dir sagt. Dass du da zu ihm Ja sagst, wo er sich dir zeigt. Gott ist nicht irgendwie wie dein Handy, das du analysieren kannst. Gott ist kein S für dich. Gott gibt es nur als du. Gott gibt es nur in Beziehungsform. Alles andere, wo wir über Gott spekulieren wollen, wo wir darüber reden wollen, was Gott alles kann und wer er alles ist und was er alles darf und so weiter, das ist nie Gott. Es ist nie Gott. Es ist immer Religion. Die einzige Möglichkeit, Gott zu begegnen, ist, indem du sagst, Gott, ich will eine Beziehung mit dir. Das ist die einzige Möglichkeit, ihm nahe zu kommen. Du brauchst keine Religion, du brauchst Christus. Was ist Religion? Da geht es darum, was ich tue. Da stehe ich im Zentrum. Was bekomme ich davon? Was macht es mit mir? Das höre ich so oft auch in irgendwelchen Talkshows und so. Ja, die christlichen Kirchen müssen sich schon überlegen, ob sie noch bei den Menschen heute ankommen. Ach, vergiss es, warum muss Gott sich überlegen, ob er bei dir ankommt? Religion sagt, tue. Und Religion sagt, wenn ich gehorche, wenn ich ein gutes Leben führe, dann tut Gott am Ende vielleicht auch was für mich. Und in der Beziehung mit Jesus geht es um was ganz anderes. Da geht es darum, was Jesus getan hat. Da ist er der Mittelpunkt. Da geht es immer um das Getan, um Vergangenheit. Du brauchst dich nicht mehr abkämpfen, es ist schon passiert. Und du gehorchst, weil du dich geliebt weißt. aus Liebe. Und das ist so ein Riesenunterschied. Also, es ist nicht Religion, die uns das Leben schwer macht. Es ist nicht Gott, der uns das Leben schwer macht. Es ist Religion, die uns das Leben schwer macht. Es ist nicht Jesus, der die Kirche unattraktiv macht und unseren Glauben bis zum Platzen mit Geboten füllt. Das ist nicht, was er tut. Das ist, was wir getan haben. Auch hier, auch in dieser Gemeinde haben wir das schon getan. Und tun es immer wieder. Das ist so eine innere Neigung, die wir haben einfach als Menschen. Menschen sind tatsächlich hoffnungslos religiös. Aber darauf brauchen sie sich nichts einbilden. Das ist schrecklich. Und gleichzeitig möchte ich aber auch sagen, ist Religion zutiefst unlogisch. Absolut schizophren. Denn einem religiösen Menschen kannst du es eigentlich nie recht machen. Und ich habe gesagt, alle Menschen sind religiös. Jesus hat dazu mal was gesagt. Er sagt, wie soll ich die Menschen von heute beschreiben? Das war vor 2000 Jahren, aber es passt wunderbar für heute auch noch. Sie sind wie Kinder, schon mal das Erste, die sich auf dem Marktplatz streiten und einander vorwerfen. Wir haben fröhliche Lieder auf der Flöte gespielt und ihr habt nicht getanzt. Dann haben wir Klagelieder gesungen und ihr habt nicht getrauert. Jetzt erklärt er das. Johannes kam, sein Vorgänger sozusagen, der zuerst den Weg für Gott freigemacht hat, kam, fastete oft und trank keinen Wein. Da hieß es, der ist ja von einem Dämonen besessen. Nun ist der Menschensohn, also ich, gekommen, isst und trinkt wie jeder andere. Halleluja, ich orientiere mich an Jesus. Und jetzt heißt es, er frisst und säuft und seine Freunde sind die Zolleinnehmer und Sünder. Doch wie recht die Weisheit Gottes hat, erweist sich in dem, was sie bewirkt. Weißt du, Religion kannst du nicht zufriedenstellen. Religion will gar nicht wissen, was Jesus wirklich sagt. Religion will etwas Kleines in die Hand bekommen, was sie kontrollieren kann. Was nicht irgendwie in ihrem Leben zu etwas unkontrollierbarem Großen wird, was am Ende sogar noch das Leben beherrscht, sondern etwas, was ich selbst beherrschen kann. Das ist Religion. Und Jesus sagt hier ganz deutlich, hey, ich kann es euch gar nicht recht machen. Johannes kam und hat als echt glaubensvoller Mensch, hat auf vieles verzichtet. Er hat gefastet, mehr als ihr Pharisäer fastet. Darauf haben sie sich immer was eingebildet. Hey, er hat keinen Wein getrunken. Er hat wie wirklich so einer der großen Helden des Alten Testaments gelebt, die auch auf den Alkohol verzichtet haben und so. Ihr sagt, er ist von einem Dämonen besessen. Hallo? Ja, und dann komme ich und ich esse und trinke. Jetzt müsste man auch denken, ja, das passt dann. Und jetzt sagt ihr auch, ey, was ist das für ein Säufer? Was ist das für ein unheiliger Typ? Das ist, was ich immer wieder höre. Hey, machst du einen modernen Gottesdienst mit guter Musik und mit Botschaften, mit denen du was anfangen kannst, dann heißt es, ist mir irgendwie nicht würdevoll genug. Lädst du sie zu einem schönen liturgischen Gottesdienst in die katholische Kirche ein, sagen sie, es ist so trocken, damit kann kein Mensch was anfangen. Hallo, du bist unlogisch, du bist irrational, du bist schizophren. Mit dir stimmt was nicht. Das ist genau das, was wir da sehen. Religion hasst, was sie nicht kontrollieren kann. Am Ende sehen wir hier, Religion ist weder zu echter Hingabe, was hier ein Stück weit durch Johannes den Täufer ausgedrückt wird, fähig. Religion ist nicht zu dieser echten Hingabe, auch zu Opfern fähig, zu echten Opfern, Dingen, die dich wirklich was kosten. Und Religion ist auch nicht zu echter Freiheit fähig. Religion ist gar nicht fähig, das Leben wirklich zu genießen. Ist sie nicht. Denn beides, echte Hingabe und echte Freiheit, entsteht nur in einer Beziehung. Ich will dir das erklären. Stell dir vor, du hast einen Nachbarn. Das kannst du dir vorstellen, du hast vermutlich einen. Ja? Und stell dir vor, jede Nacht kommt der entweder vor deine Wohnungs- oder vor deine Haustür und er heult und schreit ganz laut und ruft, dass du ihn fütterst, dass du ihm was zu essen gibst, jede Nacht. Was würdest du tun? Ich glaube, die ersten Male würde ich rausgehen und sagen, jetzt beruhig dich mal, sieh zu, dass du wieder rüberkommst und so, kauf dir selber was zu essen, oder wegen mir würde ich ihm auch ein Brötchen in die Hand drücken. Hey, aber nach einer Woche, wenn er jeden Tag gekommen ist, dann würde ich die Polizei rufen, wenn er dann immer noch kommt, würde ich meine Polizisten rufen und sagen, hey, Schluss damit. Ich habe nicht so eine Beziehung zu dem, dass der jeden Tag, das ist mein Nachbar, da kann ich jede Nacht vor meiner Tür stehen und sagen, fütter mich. Aber es gibt eine andere Situation, wo jeder von uns bereit dazu ist, oder? Wenn dein kleines Babyle, jetzt habe ich euch angeguckt, sorry. Es war nicht so gemeint, Matze. Ihr habt Zeit. Hey, wenn mein Baby schreit jede Nacht, weil es was zu essen will, dann stehe ich auf, dann steht die Mama auf und gibt ihm was zu essen. Das ist ihr Kind. Da ist eine Beziehung da. Und weißt du, das ist genau das, was Jesus auch meint. In der Beziehung mit Jesus, da werden wir dann entdecken, weil wir ihn lieben. Manchmal ist es dran, auf was zu verzichten. Keine Ahnung, ich investiere irgendwas in die Gemeinde, ich investiere was finanziell oder in irgendwelche Freunde, die mich einfach brauchen und ich spüre, wie Gott sagt, hey, hier bist du jetzt gefragt, für sie da zu sein, für sie zu beten und so weiter. Die Beziehung mit Jesus bringt mich zu solchen Dingen. Ich kann auf vieles verzichten. Die Beziehung zu Jesus hat mich dazu gebracht, dass ich hier ganz lange in der Gemeinde nicht mit einem vollen Gehalt gearbeitet habe. Das hatte nichts mit irgendwas anderem zu tun. Versteht ihr, wie ich meine? Das ist nichts Religiöses gewesen oder so. Weil ich das tun musste, weil ich denke, Gott liebt mich sonst nicht, wenn ich nicht bereit bin, so ein Opfer zu bringen oder so. Überhaupt nicht. Überhaupt nicht. Und das ist das. Echte Beziehung, echter Glaube ist zu Opfern fähig. Aber soll ich dir was sagen? Ich bin auch genauso dazu fähig, mit meinen Jungs heute Abend schön in den Burgerladen zu gehen und mir es richtig gut gehen zu lassen. Ich bin völlig dazu in der Lage, mit meiner Frau einen schönen Wein abends zu trinken. Er muss nur süß sein. Ich mag diese trockenen. Ich bin kein Weinkenner. Ich mag nur das, was schmeckt, nicht das, was intellektuell gut ist. Also bin ich nicht. Versteht ihr? Das ist der Riesenunterschied zwischen Religion und echter Beziehung. Wie war das im Paradies? Es gibt einen Baum, von dem die nicht essen dürfen, oder? Alles andere war für sie zur freien Verfügung. Was sieht der religiöse Mensch? Nur diesen einen Baum. Oh, ich darf nichts von diesem Baum essen. Gott ist so ungerecht, er hat mir gar nichts gegeben. Es ist so gemein. Der liebt mich nicht. Und wer weiß, was er da vielleicht alles Gutes für mich versteckt hat, was er mir nicht geben will. Aber wenn ich es hätte, dann wäre alles viel besser. Oder der zweite verlorene Sohn, ja, ich sage das Gleiche von dem verlorenen Sohn, der eine haut ab, macht einen drauf und so weiter, kommt zurück. Und der andere ist die ganze Zeit zu Hause geblieben und der Vater kommt dann zu ihm, als sie drin feiern, dass sein jüngerer Bruder wieder da ist. Und er sagt, ey, Papa ist so ungerecht, ich durfte hier nie feiern, du hast mir nie mal so einen leckeren Ochsen gegeben, dass ich den schlachten durfte, mit meinen Freunden einfach feiern darf. Und der Vater sagt nur, es war alles die ganze Zeit da. Warum um alles in der Welt hast du es nicht genommen? Was ist los mit dir, du religiös kaputter Typ? Also, wir halten fest. Gott hat nicht viel verlangt, sondern viel gegeben. Er hat sich selbst gegeben, er hat Jesus gegeben. Er will nicht Regeln, sondern er will eine Beziehung. Er will sich auf keinen Fall kontrollieren lassen durch Dinge, die du tust, sondern er möchte dein Leben prägen. Er möchte selbst der Herr in deinem Leben sein. Er möchte sich auf dein Inneres konzentrieren. Er möchte dich verändern, damit sich dann auch alles Äußere verändert. Das Alte Testament fasst es so in Worte: Das Gesetz wird nicht mehr in Buchform nötig sein, sondern es wird in unser Herz reingeschrieben, durch den Heiligen Geist. Das heißt nicht, dass wir nicht immer noch überprüfen können, was richtig und was falsch ist. Dafür ist ja das Gesetz immer noch da, dass du daran erkennst, oh, ich brauche den Retter immer noch. Ich habe ihn nicht nur einmal gebraucht, ich brauche ihn jeden Tag. Aber es ist nicht der Plan, dass du dir das Gesetz wieder neu auf den Rücken packst, sondern Jesus lädt dich ein, eine Beziehung mit ihm zu haben, die dich wirklich verändern wird, die alles verändern wird. Diese Veränderung geht viel tiefer als alles, was Regeln und Gebote jemals tun könnten. Diese Beziehung wird dich dazu in die Lage versetzen, wirklich dich hinzugeben und gleichzeitig auch die Freiheit zu genießen, die Gott dir gibt. Ich möchte beten noch zum Schluss. Jesus, wir danken dir, dass du uns beschenkt hast auf eine unfassbare Art und Weise. Und wir wollen dir danken, Herr, dass du nicht lebensfeindlich bist, sondern dass du uns einlädst, das Leben auch zu genießen mit dir. Wir danken dir, dass wir auch sehen, dass du das Leben genossen hast, Herr. Du hast nicht irgendwie gedacht, dass das irgendwie Essen und Trinken und Feiern, dass das was Unheiliges war. Nein, du hast gegessen und getrunken, du sagst es selbst. Du warst auf Hochzeiten, Herr Jesus, genauso wie alle Menschen damals. Und wir danken dir dafür, dass du der bist, der das Leben hat, mehr als alles andere, mehr als alle anderen, Herr. Und wir danken dir, dass du uns in dieser Beziehung hineinrufst, Herr Jesus, mit dir, die uns verändert und nicht irgendwie in irgendwelche Regeln und in welche äußeren Gesetze, Herr. Wir beten, Herr, dass wir den Mut haben, Herr Jesus, die religiösen Knöpfe aus unserem Leben rauszuschmeißen und dich einfach ganz an unser Herz ranzulassen, Herr. Amen. Yes,